Ein flotter Einstieg heute Morgen und ruckzuck sind wir an der Predigt. Ja. Heute ist sozusagen eine Eröffnung einer Reihe zum Reformationsjubiläum. 500 Jahre Reformation. Und in der Reihe, in der Predigtreihe möchte ich sozusagen die Kernsätze der Reformation noch einmal aufgreifen. So, Julia hat das ja auch schon gesagt, dieses vierfache Allein. Sola im Latein oder solus. Klingt doch mal sehr trocken, oder? Fernab von dem, was uns in der Woche beschäftigt. Allein Christus. Na, ich muss noch einkaufen. Allein durch die Gnade. Wir könnten was dazu setzen. Allein durch die Schrift. Allein durch den Glauben. Klingt erstmal sehr trocken. Und ich wollte jetzt auch, kann ich in den nächsten Wochen immer mal wieder so eine Geschichtsstunde hier halten. Ist nicht so meins jetzt. Ich möchte predigen. Predigen heißt, Gottes gute Nachricht, das Evangelium in unseren Lebensalltag hineinsagen. Die Reformation und allen voran Martin Luther, denen war das damals auch ein Anliegen. Und sie haben sich mit der Bedeutung des Evangeliums im Lebensalltag auseinandergesetzt. Es gibt daher sozusagen ein Gegenüber, ein Kontra, in das diese vier Alleinformulierungen auch hineingestellt sind. Zu fragen, was war das damals? Und vor allem aber auch, wie ist das heute? Und wie setzen wir uns damit auseinander? Auf Grundlage dieses Wortes Gottes. Darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Okay, aber genug der Vorbemerkung. Allein Christus. Das Thema heute. In der Allianz Gebetswoche haben wir uns ja bereits schon auch mal dieses Thema aufgenommen. Allein Christus, sogar in zwei Aspekten, hinsichtlich zwei Aspekte. Jesus Christus im Verhältnis zu anderen Religionen und Jesus Christus die Hoffnung der Welt. Ich hoffe doch, einige erinnern sich noch daran. Das deutet schon an, es gibt wohl viele Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Heute möchte ich mal zwei andere aufgreifen. Und diese stehen in dem Bibeltext, den Julia schon gelesen hat, zur Predigt. Ich nehme noch mal den Mittelteil heraus, weil ich glaube, es war schon ein schwieriger Text. Verse 15 bis 20. Aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Er, gemeint ist Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, Jesus Christus, ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte. Durch sein Blut am Kreuz. Euch ist aufgefallen, ich habe diesen Text so ein bisschen komisch dargestellt, so ein bisschen schräg runter. Ja, das hat einen Grund. Dieser Mittelteil ist ein Lied. Ein Lied mit zwei Strophen. Ein Hymnus. Ein Lied, also ein Hymnus, das die Größe Jesu Christi beschreibt. Zumindest versucht zu beschreiben. Aspekte davon. In der ganz wortgeballten Sprache und kunstvollen Aufbau wird deutlich gemacht, wer Jesus Christus ist. Und die Gemeinde sollte sich, das war die Absicht, Paulus geschrieben an die Christen in Kolosse, die Gemeinde sollte sich diese Aussagen in dieser vorliegenden Form zu eigen machen. Es sollte sie in die Gottesdienste aufnehmen. Und ein solches Lied, ein solches Hymnus konnte gut auch die Möglichkeit in der Gemeinde bieten, die Größe und Bedeutung Jesu Christi, sich dieser Größe bewusst zu werden. Ja. Durch Predigt, aber auch durch Liedform. Ich greife es heute mal in der Predigt auf. Die Melodien haben wir nicht mehr dazu. Dieses Lied hat 2 Strophen. Und jede dieser Strophen nimmt also einen besonderen Aspekt, versucht ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr seht das hier, wenn mal die Folie eins weiterklickt. Diese 2 Hauptpunkte. Allein Christus. Die Schöpfung ist auf den Schöpfer hin angelegt. So habe ich das mal versucht zu umschreiben. Die Schöpfung ist auf den Schöpfer hin angelegt. Und der 2. Punkt, allein Christus, nur durch ihn geschieht Versöhnung mit Gott. Die 2 Punkte heute Morgen. Kommen wir mal zum 1. Allein Christus, die Schöpfung ist auf den Schöpfer hin angelegt. Zur Zeit des Neuen Testamentes war es ein allgemeingültiges Denken, dass die Welt einen Schöpfer haben muss. Einen, so bei den Juden, oder eben ganz viele, wie bei den Griechen. Und für die neutestamentlichen Christen war es dann auch wichtig, wo ordnen wir uns denn da ein? Wo ordnet sich Jesus Christus ein? Er selbst, Jesus Christus, hat immer gesagt, das kann man im Johannesevangelium nachlesen, Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Aber wie bitte ist das dann im Hinblick auf die Schöpfung zu verstehen? Und da geht Paulus hier drauf ein und sagt, formuliert das so, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein erster Aspekt. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also das Bild von etwas, können wir uns mal vorstellen, was nicht zu sehen ist. Habt ihr das im Kopf? Macht euch mal ein Bild von dem, was nicht zu sehen ist. Komisch, ne? Das hakt irgendwie. Ja, natürlich. Wir haben Bilder gemacht per Fotoapparat vielleicht oder gemalt. Ja. Aber genau das verstehen wir unter Bild. Zunächst mal. Aber genau das ist hier eben nicht gemeint. Paulus geht es nicht darum, Mund, Nase, Ohren aufzuzeigen. Sondern das, was er meint hier mit Bild, mit Eikon, dieses griechische Wort, das hat eine andere Bedeutung, eine weiter gefasste Bedeutung. Der Hebräerbriefschreiber nimmt das einmal auf in Kapitel 1 und er beschreibt dann, er ist das Ebenbild seines Wesens. Das Ebenbild seines Wesens. Und das ist die Beschreibung eigentlich genauer, auf die es ankommt. In Jesus Christus, so versucht Paulus hier zu formulieren, in Jesus Christus wird das ganze Wesen Gottes deutlich. Ja, nicht nur deutlich, es wird präsent. In Jesus Christus ist Gott ganz zu erkennen. Jesus sagt das mal an anderer Stelle zu den Jüngern, als Petrus dann fragte, Herr, zeige uns den Vater. Da sagt er immer, ihr seht doch mich. Natürlich sehen sie Mund, Nase, Ohren. Aber das meinte Jesus da auch nicht. Sondern ihr seht doch auch mein Wesen, meine Gestalt, mein Sein, mein eigenes Ich, meine Person. So ist Gott. Der ist Gott. Das Wesen Gottes, das ist in Jesus Christus präsent. Was heißt das? Seine unendliche Liebe, seine Fürsorge, sein Blick für das, was wichtig ist. Und auch seine Erhabenheit, seine Souveränität, seine Wundermacht. In Jesus Christus ist das voll präsent, ist das voll da. Wer Jesus Christus kennt, kennt Gott. Und dieser Jesus, der wurde Mensch. Für Juden war das diese Vorstellung, dass Gott Mensch wird und dass jemand, der vor ihm steht, sagt, ich bin Gott, Gottes Sohn. Das war Gotteslästerung. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das muss doch Gültigkeit haben. Und sie waren nicht bereit zu akzeptieren, dass sich der eine Gott in der Gestalt seines Sohnes als Mensch zeigte. Eben nicht neben Gott, sondern wesensgleich mit ihm und doch als eine andere Person. Oh, was hat man sich in der Kirchengeschichte darum gestritten? Um das zu fassen, um das so abzuschwächen. Nee, das kann doch nicht sein, das kann man doch nicht denken. Dass zwei Personen eins sein sollen? Die müssen sich ähnlich sein. Sagen wir mal, ähnlich so wie eineiige Zwillinge. Wenn man die anguckt, sehen die einfach gleich aus. Aber nein, das ist nicht gemeint hier. Wir haben ja Leute, wir haben Zwillinge, die werden auch sehen, ja, die sehen vielleicht eineiige natürlich auch annähernd gleich aus. Aber es sind zwei ganz andere, unterschiedliche Personen. Ihr Wesen ist auch zum Teil unterschiedlich. Genau. Und das eben ist bei Gott nicht. Das Wesen unterscheidet sich nicht. Es gehört zusammen. Es bildet eine Einheit. Man kann sagen, zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, da passt kein Stück Blatt Papier. Ja, und heute? Streitereien in der Vergangenheit hat man heute geklärt. Wir können es nicht ganz denken. Na, wir wollen es mal versuchen zu glauben. Aber wo spielt das heute noch eine Rolle? Kommt mal ins Gespräch mit Muslimen. Und dann sagt er beim 5., 6., 7. Satz, wenn es um Glauben geht, ja, das kann doch gar nicht sein, dass Jesus Gottes Sohn ist. Gott hat keinen Sohn, Gott ist nur einer. Ihr glaubt ja an ganz unterschiedliche Götter. Allein Christus. Nicht allein ein Götterhimmel. Wie ist das? Und wir merken gleich, stimmt, mit dem Verstand kann ich es nicht erklären. Bei unserer Logik heißt immer, eins und eins ist zwei. Aber hier greift diese Logik nicht. Und das zuzulassen, dass diese Logik nicht greift, ist ein Stück weit kapitulieren vor Gott. Ich kriege das nicht rein. Ich könnte natürlich jetzt Vergleiche nehmen. Wie macht man das? Mit dem Geldstück. Geldbeutel habe ich unten, Geldstück holt man raus, hat zwei Seiten, ist doch eine Münze. Ja, genau, es ist eine Münze, es gehört zusammen. Ist auch so, hat zwei unterschiedliche Bilder, links und rechts. Ja, es ist Versuch eines menschlichen Vergleiches. Ein anderer Versuch ist, wenn es nochmal schwierig wird, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wie kann man das erklären? Das sind ja drei und doch eins. Da gibt es das Konstrukt, höre ich immer wieder, ja, das ist vielleicht vergleichbar mit den verschiedenen Aggregatzuständen, beispielsweise vom Wasser. Das ist immer Wasser. Es ist mal im festen, mal im flüssigen, mal im gasförmigen Zustand. Ja. Menschliche Konstrukte, die vielleicht erste Brücken schaffen können, zu gucken, dass die Denke doch vielfach sein kann. Ja, ist noch legitim. Aber letztendlich werden solche Brücken das auch nicht auffangen können, sondern es bleibt ein Stück ein Geheimnis, wie das ist. Drei und doch eins. Wenn ihr mich seht, seht ihr doch den Vater. Die Jünger hatten damals schon Schwierigkeiten. Ja. Jesus hat eingeladen zu glauben, das aufzunehmen. Die Herausforderung, in der wir stehen, das heute auch zu tun. Allein Christus, auch in dieser Schwierigkeit des Denkens anzunehmen. Und dann geht es hier weiter, ist ja nicht nur der erste Satz, Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. dann heißt es auch noch der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Haben wir schon mal versucht, das nachzuvollziehen? Komm, unsere Denke mal gefragt. Der Erstgeborene, bevor etwas geschaffen wurde. Kriegt ihr das hin? Ich bleibe wieder hängen. Ich komme hin, das ist eben, gut, da ist jemand geboren. Und davor ist dann noch jemand geboren, da ist jemand zuerst geboren. Ja? Aber zuerst geboren, bevor alles geschaffen wurde, da sprengt sich wieder die Denke. In unserer deutschen Sprache tut sich damit so ein Widerspruch auf. Denn auch der Erstgeborene ist wieder ein Geschöpf. Wenn man erfassen will, was gemeint ist, so muss man in das jüdische Denken hineingehen. Die Bedeutung des Erstgeborenen erschöpft sich dadurch nicht, dass wir in einer Familie haben, die hat 3 Kinder und der Älteste ist der Erstgeborene. Das ist ein Aspekt, ja. Aber auch nicht den Aspekt, den Paulus hier meint, weil er nämlich sagt, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er will in dem gleichen Wort auf den anderen Zweig hinweisen. Der Erstgeborene war immer zugleich auch der Herausgehobene. Der, der an der Seite des Vaters stand, mit dem der Vater alles besprochen hat, die waren auf Gleichstand. Das steht dahinter. Er kennt den Willen des Vaters, er kennt die Geheimnisse des Vaters und so. Und wenn Paulus das hier aufgreift, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, dann hebt er hier hervor, dieser Jesus Christus ist nicht ein Geschöpf, sondern bereits vor Schöpfung, vor der Schöpfung anwesend, da. Und zwar auch nicht irgendwie als unter ferner Liefen, sondern er war da als derjenige, der in die Pläne Gottes Vaters voll mit übereinstimmte, wissend darum war. Ja, mehr noch. Der, der diese Pläne Gottes, des Vaters mit initiierte. Und dann heißt es hier noch, er ist nicht nur der Erstgeborene vor aller Schöpfung, sondern das Besondere an diesem Jesus Christus ist auch, dass die Schöpfung auf ihn ausgerichtet ist. Die Schöpfung kommt sozusagen erst an ihr Ziel in Jesus Christus. Das ist ja noch mal schwieriger zu denken. Ja, Paulus, das ist echt schon ein schwieriger Text, den du hier hast, den sie da mitnehmen sollten. Wie ist das? Also ich nehme mal ein Beispiel aus heutiger Zeit heraus. Viele religiöse Gruppierungen zeigen gerade an diesem Punkt so eine Abweichung vom biblischen Verständnis. Sie sehen in Jesus Christus jemanden, der zur Zeit seines Lebens von Gott so in ganz herausgehobener Weise geistbefähigt war, der super gute Reden halten konnte, der einen von Gott gegebenen Auftrag erfüllte. Und die Bedeutung von diesem Jesus liegt dann in dem Auftrag, den er hat. In seiner Beziehung zu uns Menschen. Zugegeben, die Schwelle dahin ist nicht so groß. Nehmen wir nochmal ein konkreteres Beispiel, die Zeugen Jehovas. Für sie ist Jesus eine ganz herausragende Person an der Seite Gottes. Gott setzt ihn ein, um einen vernichtenden Schlag gegen den Satan zu führen. Und Jesus hat bei ihnen von Gott die Würde bekommen, das auszuführen. Und damit Menschen auch vom Tod loszukaufen. Aber damit erschöpft sich dann die Bedeutung dieses Jesus. Nachdem er das ausgeführt hat, geht seine Bedeutung zurück. Christus übergibt dem Vater alles und anschließend, kann man fast sagen, ist dieser Jesus bedeutungslos. Eine ganz andere Linie, die Paulus hier fährt. Paulus wird sagen, das ist eine Irrlehre. Vielmehr ist alles, was existiert im Himmel und auf Erden, das heißt auch alle Schöpfung, ohne jegliche Einschränkung auf Jesus Christus hin ausgerichtet. es soll dazu dienen, dass es diesem Jesus Christus Freude macht. Zeugen Jehovas, das sind wir ja nicht, ne? Wenn mal ein anderes Beispiel. Wie ist das? Bei uns in unserem Klientel von Gemeinden ist es ganz bedeutend, dass wir sagen, Jesus ist mein Heiland, mein Erretter geworden. Wenn ich die Aussage höre, freue ich mich auch. Das ist so, ja. Und ich wünsche mir, dass das wirklich persönlich für ganz, ganz viele, eigentlich für alle, die hier sind, auch so zutrifft, dass sie das sagen können. Darf ich mal so sagen? Verfehlt es aber dann ein biblisches Verständnis, wenn dieser Jesus Christus lediglich mein Heiland geworden ist. Lediglich mein Heiland. Gestern hatten wir einen Orientierungstag. Und an solchem Orientierungstag geht es ja immer so eine geistliche Orientierung darum. Und das beginnt immer dadurch, dass ich am Anfang so eine Art Skizze mache. Wir werden das kennen, der Mensch auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite, ein tiefes Loch in der Mitte und Jesus ist die Brücke zu Gott. Ja, das ist richtig. Genau, und wer über diese Brücke geht, der kommt zu Gott. Ja, genau, richtig. Versuche immer deutlich zu machen. Da ist dieser Jesus beschrieben in seiner Funktion für uns Menschen. Die hat er auch. Aber das ist nicht alles. Das, was Paulus hier beschreibt, das ist jetzt nicht die Funktion, die Jesus für uns hat. Sondern wer Jesus wirklich kennen will, der nehme bitte wahr, dass Christus auf gleicher Stufe mit Gott dem Vater steht. Und das, was Paulus hier möchte, und da kommen wir zum Kern dieses Hymnus, ist, dass wir nicht seine Bedeutung für uns abarbeiten im Verständnis, sondern dass wir staunend davor stehen und merken, das ist sogar mehr, als ich begreifen kann. Das ist mehr, als mein Verstand fassen kann. Das ist mehr, als ich in Worte fassen kann. Und das leitet hin zur Anbetung Gottes. Zur Anbetung des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Im Philipperbrief, der ist an dieser Stelle recht parallel aufgebaut, da gibt es diesen Christus-Hymnus, der ganz ähnlich ist. Und dann heißt es in Philipper 2, vor Christus werden einmal alle Knie, wo sie auch existieren, sich beugen und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr sei. Da wird das sogar noch ausgeführt. Es geht um die Anbetung Gottes. Es geht um die Anbetung des Sohnes Gottes. Und dabei wird es eine untergeordnete Bedeutung sein, ob die Menschen in Christus die Brücke zu Gott gefunden haben oder nicht. Da steht, alle Knie werden sich beugen. Auch die, die es immer verneint haben. Auch die, die davon gar nichts wissen wollten. Es ist wichtig, dass wir in unserer Frömmigkeit auch dieses Beide beachten. Dieser Jesus ist nicht nur mein Heiland, mein Erretter. Dieser Jesus ist auch gleichzeitig der Christus, der Kyrios, der Herr. Der, der vor aller Schöpfung bereits schon da war. Ja, auf den alles hinzuläuft. Der, Gott, das der Vater ist, daraufhin angelegt hat. Auf ihn hin angelegt hat. Und dann heißt es hier ein drittes dazu, er ist auch das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, nämlich der Gemeinde. Das gilt nicht nur für die weltweite Gemeinde. Herzlichen Gruß an die katholische Kirche. Ne? Das Haupt ist nicht der Papst. Sorry. Jemand anders. Das gilt auch für die Ortsgemeinde der FEG Dillenburg. Herzlichen Gruß. Der Chefposten ist vergeben. Brauchst dich nicht mehr zu bewerben. Ich auch nicht. Was Jesus sucht, sind Dienerplätze. Die sind noch frei. Da können wir uns anstellen. Da können wir dabei sein. Chefposten ist besetzt. Ich sage das mal im Hinblick auf die jetzt ja laufende Vorwahl zur Gemeindeleitung. Übrigens, da hinten gibt es nach dem Gottesdienst immer noch für die Gemeindemitglieder die Vorwahlzettel abzuholen. Leitungen in Gemeinden sind gewollt. Auch biblisch gewollt. Paulus Briefe aufschlagen, kann man das lesen. Aber Leitung versteht sich im Neuen Testament als in der Gemeinde immer in einer Abhängigkeit von Christus selbst. Darf ich das nochmal zuspitzen? Wenn es um die Gemeindeleitung, um Personen geht, die für die Gemeindeleitung in Frage kommen, wir brauchen keine Selbstverwirklichung in der Gemeinde. Wir brauchen in der Gemeindeleitung auch keine Aufräumer. Wir brauchen einen Menschen mit einer dienenden Leitungsbegabung. Und der das möchte, nicht Chef sein, sondern dienend sich einsetzen, damit das geistliche Wachstum in anderen gefördert werden kann. Allein Christus. Die Schöpfung ist auf den Schöpfer hin angelegt. Paulus zeichnet es auf in drei Aspekten. Ich komme mal zu dem zweiten Gedanken. Allein Christus. Nur durch ihn geschieht Versöhnung. Die zweite Strophe dieses Hymnus. Ich lese nochmal vor. Christus ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wieder. Christus in einzigartiger Weise hier herausgehoben. Und man könnte sagen, ja, jetzt geht es aber nur endlich um die Beziehung, die er zu uns Menschen hat, zwischen Christus und mir und seinen Nachfolgern. Aber sorry, nee, geht auch nicht. Zumindest nicht vorrangig. Wieder geht es um die Proklamation, um eine Verkündung. Verkündung der göttlichen Eigenschaften Jesu Christi. Hier heißt es, er ist der Anfang. In einer Übersetzung, die du gelesen hast, war dann die Ergänzung dazu, der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste in dieser neuen Schöpfung. Das heißt, Gott hat noch was vor. Und Jesus Christus ist derjenige, der sogar den Blick da schon hinein hat. Der schon auch nicht nur zu dem Alten, sondern auch zu dem Neuen gehört. Er ist in allem der Erste, schreibt Paulus hier. Um das zu unterstreichen, hat Gott der Vater Jesus Christus von den Toten auferweckt. Von den Toten auferweckt, das ist an der für Menschen unüberwindlichen Stelle, an der sich zeigen muss, was gilt. Wer denn wirklich Macht hat. Und hier zeigt sich, wer Jesus Christus ist. Er ist Gott dem Vater gleich. Der Tod, der menschliche Tod ist nicht sein Hindernis. Nein. Menschen vermögen mit der heutigen Medizin ja den Zeitpunkt des Sterbens hinauszuziehen. Das mag sein. Aber wie ist das, wenn der Tod eingetreten ist? Wenn Leben beendet ist? Sieht das ja auch immer wieder als Seelsorger und dann kommt man auf die Intensivstation und dann laufen manchmal die Apparate, die Maschinen laufen noch. Und dann spricht man mit den Ärzten und sagt, nee, der ist klinisch tot. Es läuft nur noch alles. Und dann kommt der schwierige Part. Wie sagen wir es den Angehörigen? Ja? Ich sehe doch, er atmet noch. Aber er ist klinisch tot. Das Leben kehrt in diese Person nicht wieder zurück. Wenn sie die Maschinen abstellen, bewegt sich auch nichts mehr. Die Ärzte sagen dann, wir haben das Menschenmögliche getan, mehr konnten wir nicht tun. Stimmt, würde ich sagen. Wird bestimmt so sein. Aber das ist der Unterschied zu Christus. Das ist nicht seine Grenze. Dass allein Christus, das heißt hier, Jesus Christus konnte mehr tun. Der konnte wieder lebendig werden, auch nach 3 Tagen und ohne Maschinen. Er konnte auferstehen. Jesus Christus ist und bleibt in allen Situationen auch Gott selbst. Gott, der Vater, hat sich zu ihm bekannt. Es war tatsächlich so, die Reden, die er vorher gehalten hat, das war keine Hochstapelei. Nein, Gott, der Vater hat es bestätigt, es ist Tatsache. Wer dies begreift, für den eröffnet sich dann ein ganz weites Feld. Dann ist es wirklich so, dass sich Gott in seinem Wort uns Menschen mitteilt, in dem, was Jesus Christus geredet hat. Und der Hymnus, der findet hier ganz große Worte. Er heißt hier, Gott, der Vater, versöhnte durch Christus alles mit sich, es sei auf Erden oder im Himmel. Wieder ist Jesus Christus nicht nur in seiner Funktion dargestellt, sondern die Versöhnung Christi ist ein weltumfassendes Geschehen. Gott, der Vater, versöhnte durch Christus alles mit sich. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Es gibt ja immer wieder auch einzelne Christen oder einzelne Gruppierungen, die neigen dazu, zu einer Lehre daraus zu entwickeln, die sagt ihm ungefähr dann so, da zeigt sich doch, dass die Hölle leer ist und dass Gott alle mit allem versöhnt hat. Im Endeffekt läuft das hinaus. Man nennt das Allversöhnungslehre. Nee. Na, steht doch. Heißt es doch hier. Versöhnte alles mit sich. Es sei auf Erden oder im Himmel. Ja, steht da. Aber bitte, was steht da? Gott, der Vater, versöhnte durch Christus alles mit sich. Gott, der Vater und der Sohn. Dort ist Versöhnung weltumfassend geschehen, am Kreuz von Golgatha. Damit diese Versöhnung jetzt auch noch mein und dein Leben erreicht, da bist du und ich gefordert, uns zu positionieren zu dieser Versöhnung. Eben, und da geht der Text ja weiter, ich lese ihn jetzt nicht mehr, eben dich daran festzuklammern, haltet fest, schreibt Paulus daran. Dass diese Versöhnung auch für mein Leben kriegt, das anzunehmen, das zu wollen, sich in diesem hineinzubegeben. Wo dieser Unterschied missachtet wird, da wird auch das Christus allein bekommt eine Schieflage. Christus allein versöhnte die Welt mit Gott dem Vater, ja. Aber Christus allein will auch dich mit ihm versöhnen. Und dazu bist du gefordert. Aber diese Versöhnung, gegen was ist das gerichtet? Diese Versöhnung wird nicht vermittelt durch Institutionen. Bin ich wieder bei der katholischen Kirche. Ja? Sondern also dass sich das anzumaßen, dass eine Institution die Versöhnung bewirkt für jemand anderen, geht nicht. Die Versöhnung mit Jesus Christus selbst ist immer ein persönlicher Aspekt, ein persönliches Geschehen. Wenn ich Knatsch mit jemandem, mit Adelheid habe, meiner Frau, Adelheid, wenn wir Knatsch miteinander hätten, hä? Und? Jetzt gehen die Spekulationen los. Haben wir nicht im Moment. Kommt aber in der Ehe schon mal vor, ne? Ja? Und dann? Wie ist das mit der Versöhnung? Die geht doch dann nur, wenn es persönlich wird. Die geht doch nicht allgemein. Die geht dann nur, wenn es persönlich wird. Und genau das meint Jesus hier. Genau das ist gefordert. Diese persönliche Schwelle muss auch eingegangen werden, damit diese Versöhnung für mich auch wirksam wird. Und so eine Versöhnung kann ich eine Institution vermitteln. Jesus Christus erkennen. Was ist das in der Summe? Allein Christus. Das heißt, ihn in seiner Göttlichkeit auch wahrnehmen. Ihn, der vor aller Schöpfung steht, der ja nicht zur Kategorie der Schöpfung gehört, sondern zur Kategorie des Schöpfers gehört. Und ihn wahrnehmen, der eine umfassende Versöhnung Gottes auch darstellt. Das himmlische Ereignis ist geschehen, aber ich darf mich wiederfinden darin. Für manche eine Person, die in Jesus Christus nur den eigenen Heiland sieht, mag dieser Bibeltext eine Hilfe sein, den Horizont zu erweitern. Für einen anderen, der diesen Jesus Christus nur vom Hörensagen kennt, stellt dieses Bekenntnis vor eine ganz große Herausforderung. Sollte dem wirklich so sein, dass dieser Jesus wirklich das ist? Wenn das so ist, trifft das für den einen und für den anderen zu, dann hat das doch zur Folge, dass ich darauf reagiere. Und da sind wir Menschen gefragt. Und da sind wir Menschen gefragt, in die Anbetung Gottes hineinzugehen. In die Anbetung des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Das ist eine Einladung. Dieser Bibeltext ist eine Einladung, in solch eine Anbetung einzusteigen. Wir werden das jetzt auch probieren. Zumindest Raum dazu lassen und Möglichkeit dazu geben. Zunächst einmal durch eine Zeit der Stille. Das ist so eine Zeit, in der man nochmal darüber nachdenken kann, was ist denn da gesagt worden? Und vielleicht auch dahin kommen kann, dass ich selbst etwas formuliere, indem ich Gott dafür danke, was da geschehen ist, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Er, der vor der Schöpfung, aller Schöpfung dort schon da war und er, der die Versöhnung mit Gott, dem Vater, bewirkt hat. Vielleicht formulierst du dazu ein Gebet. Gott segne uns in dieser Zeit. Amen.